Yeah. Erlesene Runde zu späterer Stunde. Lehn dich zurück, genieß jede Sekunde. Ey, komm schon, setz dich, guck, es ist samtlich. Guck, es ist samtlich, guck, es ist samtlich. Keine Hektik, das ist der Stammtisch. Ey, das ist der Stammtisch.
Ja, Konzerte war ich auch nur so halb viele. Ich glaube, also ich habe irgendwie nur eins im Kopf. Vielleicht war ich auch wirklich nur bei einem. Oder bei zweien? Ja, ich war auf zwei Konzerten sogar. Ey, vielleicht starten wir einfach
über die Konzerte. Ja, du warst auf mehreren Sachen.
Ey, ist krass, wie man das selber vergessen kann, obwohl das literally innerhalb der letzten zwei Wochen passiert ist.
Ja, wenn man so viel zu tun hat, dann verdrängt man manchmal Sachen, die man noch getan
voll.
Hat.
So es liegt an nichts anderem. Es lag auch, oder es ist immer noch eine saustressige Phase und die lagen halt auch so mittendrin, aber einfach wirklich komplett verdrängt, diese Off-Days quasi.
Aber war gut, ja?
Ja, es war gut. Und ich habe jetzt auch nochmal die beiden Dates und Konzerte in meinem Kalender nachgeguckt. Es war nice. Ich war
Mick Jenkins, richtig?
Genau, Mick Jenkins, da war ich zuerst im Hole 44 in Berlin, wo ich bisher auch noch überhaupt nicht war. Ich glaube, die Location gibt's auch noch gar nicht so lange. Hat mir insgesamt sehr gut gefallen. Ich glaube, die erste Berliner Location, wo drin Säulen verbaut sind und die sind so schlau verbaut, dass sie keine große Sichteinschränkung darstellen. Fantastisch. Habe ich so noch nicht erlebt. Das Gegenteil sehr oft. In jeder zweiten Location gefühlt.
Ja, die anderen.
An dieser Stelle ganz liebe Grüße an den fetten Pfosten im Magnet. 5 Meter vor der Bühne.
Ja, auf jeden Fall auch im Humboldthain. Da ist ja auch.
Wichtiges Element von Hip-Hop irgendwo.
Also hinter diesem Pfosten stehen und die Mucke eigentlich ganz gut hören können und auch dazu viben können, aber auch nichts von der Bühne sehen können. So, das ist halt manchmal wirklich der Vibe.
Ich will nicht sagen, dass man keinen schlechten Abend haben könnte, aber man hätte es schon gerne anders.
Also ich will auch schon was sehen, auf jeden Fall, wenn ich irgendwo hinsteppe.
Es ist top. Ist es deine Top-Hip-Hop-Location
für Konzerte in Berlin? Also das Hole 44 kann ich dahingehend, glaube ich, noch nicht beurteilen, weil ein Konzert sagt jetzt nicht alles. Und ansonsten,
Was ist dein Pfaff? Das ist
eine gute Frage.
Hast du einen Pfaff, Torben? Ich habe einen klaren Pfaff. Weil es ist immer so diese Aspekte, es ist so, natürlich erstmal Sound muss wichtig. Tatsächlich auch Garderobensituation einigermaßen okay.
Ich lasse mittlerweile einfach immer Jacke an.
Keine, ist wichtig auch irgendwie, wie die Situation ist mit den Getränken und was gibt's für Getränke. Und mir ist der Punkt entfallen. So viel denke ich ja drüber nach, dass mir Punkte entfallen.
Ich hätte ja noch gesagt, generell Zuschauergröße spielt für mich auf jeden Fall auch immer großen Rolle.
Ja, das auf jeden Fall auch nochmal so. Also es gibt halt einfach so Künstler, wo man dann halt auch irgendwie eine Referenz sehen muss. Es gibt halt so, weißt du, der kleine Club und der mittelgroße und der große und so. Mit Großen kenne ich mich nicht so aus. Aber nee, ich bin tatsächlich, ich gehe immer noch am allerliebsten ins Dido tatsächlich. Ich finde, da kann man gut sehen.
Habe ich auch schon drüber nachgedacht. Okay. Ja.
Und es gibt keine so, also zuletzt zumindest nicht, gibt es auch keine so Kacke. Ja, du kannst ja für 5 € eine Toilettenflatrate kaufen. Wo du dann den ganzen Abend immer umsonst in die Toilette gehen kannst. Das gibt's leider bei manchen Läden, wie ich gehört habe.
Das ist Huxley's ja vollkommener Quatsch.
Krass.
Wirklich, im Huxley's. Ja, kann sein.
Genau.
Okay, aber Hole 44, ich glaube, das hatten auch schon andere Leute vom Stammi mal so ein bisschen empfohlen und mal so ein bisschen rausgestellt, dass das geil sein soll. Wie viele passen da so ungefähr rein?
Ich glaube, um die 600 Leute.
Okay.
Also schon Mittelgröße auf jeden Fall. Nicht gerade klein von der Fläche her. Genau. Mhm. War aber gut. Mick Jenkins hat das Ding ausverkauft und hat abgeliefert auf jeden Fall. Halt performt wie ein Rapper, der einfach schon mehr als 10 Jahre Experience hat im Rappen. Und es war saugut, war frisch. Er hat einen Schlagzeuger dabei gehabt und es hat aber super funktioniert, trotz genereller Suspiciousness, wenn ein Drum, also ein Live-Schlagzeug gespielt wird beim Hip-Hop-Konzert. Aber funktioniert gut, weil halt natürlich auch viele der Beats, die er verwendet, einfach klassisch in einem Studio in irgendeiner Art von Setting auch mit solchen Drums eingespielt werden und das dementsprechend gar nicht so doll davon abweicht und da keine großen Experimente gemacht werden können. So ist es halt ein nices Beat-Instrument, wenn so Live-Performance kommt. War sweet und er hat ja so gut performt einfach.
Und hat er auch Songs gespielt, die noch nicht veröffentlicht waren.
Boah. Und wie viel Prozent waren und fandst du es zu viel?
Weiß ich nicht mehr, aber er hatte ja letztes Jahr erst ein Album rausgebracht. Also das war schon so das, was er am meisten mitgezockt hat, plus ein paar Classics. Also ja, war auch eine gute Setlist auf jeden Fall.
Weißt du, war ja also eine Frage, die eine Referenz über ein Thema, das wir vor, ich glaube, 2 Folgen hier im Webstamm besprochen hatten, wie viel unreleased Songs auf dem Konzert man einbauen kann.
Klar. Das ist noch okay. Unreleased ist ja auch eine Veranstaltung, die im Lido stattfindet mittlerweile.
Ah, ich wusste gar nicht, dass es da ist, aber nice. Ja, und ich habe nochmal so ein bisschen länger über das Konzertthema auch nachgedacht und was ich persönlich gut finde und was ich nicht gut finde, weil ich finde, es ist eigentlich auch ein spannendes Thema, das man mal besprechen kann. Und so eine Beobachtung, die mir in diesem Reflexionsprozess irgendwie so eingefallen ist, wo ich mir dachte, es ist eigentlich schade, dass das nicht mehr gemacht wird. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber das Thema, dass Künstler Songs, die von ihnen sind, also insbesondere die Texte, aber halt in Beat variieren und halt vielleicht einen anderen bekannten Song nehmen und darauf dann rappen oder halt zumindest einen halben Teil. Ich glaube, das ist einfach seit 10 Jahren nicht mehr passiert und das habe ich damals einfach super gerne gemocht. Also da war so, Peter Fox hat das super oft gemacht. Er hatte einfach auf seinen Konzerten damals 2009, hatte der einen, ich weiß nicht mehr, welchen Text er genommen hatte, aber er hatte auf Kashmir von Led Zeppelin einfach einen Remix gemacht. Kann man vielleicht irgendwo bei YouTube noch sehen. Das war extrem geil. Das ist auch ein geiler Beat, der sich so anbietet für drauf zu rappen. Und er hatte sogar ein geiles Intro, das basierend war auf dem Erykah Badu-Song. Und das ist sogar, glaube ich, auf dem Live-Album zu Stadtaffe dann auch draufgekommen, was mich sehr gefreut hat. Denn der hat das oft gemacht, aber auch später so Künstler, die damals noch ein bisschen kleiner waren, sagen wir Materia in so seiner 2011-Phase oder 2012, zum Beispiel diesen Alles-Verboten-Song mit Casper, wo auch immer als Rage Against the Machine-Variante gespielt wurde. Das war immer total geil, das hat immer richtig heftig geklatscht. Und ich frage mich, warum passiert das nicht mehr? Oder beziehungsweise erstmal die Frage an euch, ist es sowas, was ihr auch vermisst oder habt ihr das irgendwie in letzter Zeit nochmal irgendwie erlebt?
Gefühlt habe ich das auch sehr lange nicht mehr bei einem Konzert erlebt, weil ich erinnere mich auf jeden Fall auch, dass es schon ein bisschen mehr vorgekommen ist. Allerdings kann es auch einfach daran liegen, dass ich nicht mehr so viel auf Konzerten war und deswegen, vielleicht machen das noch regelmäßig irgendwo Leute, aber wir sind halt nicht mit dabei. Ich muss gleich aber auch noch so ein bisschen an so ein ähnliches Thema denken, also ohne davon jetzt wegzugehen, dass ja auch sowieso die Remix-Kultur in den USA teilweise noch so ganz anders war und dass da gerne nochmal irgendwie auf einen Song, der dann aktuell war, nochmal draufgehüpft wurde, um nochmal was mit reinzumachen. Also da überhaupt so ein bisschen mutiger zu sein, manchmal sich noch bei anderen erfolgreichen, passenden Sachen zu bedienen und da nochmal Texte draufzulegen.
Ja, fände ich auch gut. Also ich geb's vielleicht auch mal irgendwie so ein bisschen weiter. Da kann man ja vielleicht wirklich ausnahmsweise mal die Interaktionsfunktion bei Spotify ausnutzen. Habt ihr es an unsere ZuhörerInnen, habt ihr irgendwie in letzter Zeit mal irgendwie was dazu erlebt? Habt ihr irgendwie so einen Remix mal mitbekommen, der live passiert ist? Beziehungsweise vermisst ihr es? Habt ihr starke Emotionen? Schreibt's uns in die Comments. Ich werde schon wieder so ironisch, aber bitte, also wenn es wirklich was habt, was erlebt habt, schreibt es wirklich gerne rein.
Ich finde es auch eine interessante Frage. Ich habe auf jeden Fall lange nicht über diesen Aspekt nachgedacht und habe wahrscheinlich ein bisschen weniger davon erlebt als du, aber eigentlich finde ich es auch immer ganz geil. Mir ist so ein Moment eingefallen, der nicht so ultra weit weg ist, jetzt auch nicht ganz frisch, aber ich habe Casper mal bei einer Festivalshow gesehen. Ich bin mir zumindest ziemlich sicher, dass es Casper war, beim Cosmonaut Festival. Also dieses Festival, was die Kraftklub-Leute in Chemnitz gemacht haben, wo früher das Flash auch war. Und da hat er meiner Meinung nach einen Song gespielt, also es war vielleicht dann 2015 bis 2018 oder sowas, der wurde ja auch super oft verwendet für solche Art von Remix, aber Heart in the Pain von Waka Flocka Flame. Auf den Beat hat er dann halt einen eigenen Song performt, was halt ganz geil funktioniert hat.
Ja, welcher war das nochmal? Das Ding hatte ich auch noch. Der geht auch rein. Ja, das ist schon klar. Welchen Song hat Casper drauf gespielt?
Ich weiß es nicht mehr.
Könnte ich mir vorstellen, dass er vielleicht auch einfach diesen Alles-Verboten-Teil auf dem Materia-Album darauf auch geht.
Und bei mir war irgendwie, als ich das gehört habe, das habe ich noch sehr, sehr präsent vor mir auf jeden Fall. Bei mir war tatsächlich am meisten verankert zu diesem Beat, der dann reinkam, den man ja auch, wie Torben gerade schon vorgemacht hat, einfach so ultraschnell erkennt. In meinem Kopf war damals der zugezogen maskulin Remix dazu, der zu diesem Song gemacht wurde. Undercut, Tumblr Block, das waren die Lines, die mir da als erstes in den Kopf gekommen sind, weil ich den Song auch eine Weile lang sehr oft gehört habe. Ist nur auf YouTube erschienen Song.
Ja, da haben die auch noch so einen Remix gemacht. Es ist so vielleicht vielleicht auch, ja, ich frage mich, also erstens zu dem ZM
ist noch online.
Ob der noch online
also
ist,
bei man YouTube weiß schon. Es
nicht.
Ja.
Ist noch online, geil. Bei YouTube schon, immerhin. Und ich frage mich halt wirklich, ob es vielleicht wirklich, es ist zumindest eher so in der näheren Vergangenheit einfach so, dass wenn die einen Song cool finden, dann machen sie einfach selber einen Remix dazu mit so zwei Tönen verschoben und dann ist es schon ein eigenes Kunstwerk. Beziehungsweise war ich ja auch, also ich war auch so von Chiago auch so ein bisschen fasziniert, wenn ich so Live-Sachen gesehen habe. Das ist so eine eigene Party, der spielt dann halt irgendwelche so großen Klassiker einfach so an, so für 15 Sekunden durchdrehen, macht gar nichts mehr weiter dazu, sondern einfach wirklich diese kurze Aufmerksamkeitsspanne, einfach kurz Party, nächster Song, ist nicht mal von ihm. Kann natürlich auch geil funktionieren, fand ich auch nicht so schlecht. Ja. Und natürlich auch noch eine Sache, die irgendwie dazu passt, neulich noch mal diesen komischen, wirren Clip gesehen, erinnere dich noch daran, irgendwie so ein Haftbefehl-Konzert, irgendwie Jizzes steht irgendwie an der Seite und die Kamera ist auf Jizzes, wie er so Haftbefehl, so Pep-Talk gibt und den so anhypt, jetzt rauszugehen. Und dann läuft Haftbefehl rein und singt
Wonderwall?
Wonderwall, ja, oder so? Ja, ja. Was für ein kurioser Moment war das eigentlich damals? Aber
Dang.
Auch, also eigentlich, also völlig obskur, aber irgendwie dadurch halt geil.
Lass uns da diese Festival-Konzertsaison noch mal extra drauf achten. David, ja. Wo warst du noch und wurden da Remixe gespielt?
Glaube nicht, dass da Remixe gespielt wurden. Wenn, dann habe ich sie nicht erkannt. Ich war noch bei Mike, dem amerikanischen Rapper Mike.
Ah ja.
In der Panke, was auch für mich eine neue Location war, weil ich aus unerfindlichen Gründen bisher noch nie in die Panke geschafft hatte, obwohl ja da einige Leute schon gespielt haben, die ich auf dem Schirm habe, aber es hat nie gepasst. Daher war ich dort. Es war auch sehr nice. War, glaube ich, auf dem Freitag oder Samstagabend. Es gab noch Aftershow-Party danach. Das heißt, das Ganze fing auch entspannt spät an. Und ja, war gut packed auf jeden Fall in dem Raum. Es gab Hip-Hop-Hände, ohne dass dazu aufgefordert wurde. Diese Art von Hip-Hop-Konzert war das. Also nicht durchgehend und so weiter, aber war nice auf jeden Fall. So, man hat das Gefühl, es war gute Atmosphäre irgendwie.
Dazu eine Anschlussfrage. Ja. Hast du den Altersschnitt gehoben? Oder
ziemlich mittig. Gesenkt. Also basically genau mein, ja, okay,
genau
mein
Alter. Getroffen.
Vielleicht war ein bisschen, also ein bisschen gesenkt vielleicht, aber eigentlich genau okay. Mein Alter.
Ich wollte nur einschätzen, bei welchem Publikum die.
Ja, ja, es liegt irgendwie, also das ist jetzt auch kein krasses so Boom-Bap-Konzert oder so hängengebliebene Rapper-mäßig. Es war irgendwie nur so, am Anfang war einfach so ein Moment da, als er auf die Bühne gesteppt ist. Ich glaube, alle hatten da einfach extrem Bock und waren dann sehr supportive, so diese Art war das, weil der macht ja auch wirklich eher so Experimental und Left-Field Hip-Hop mit ja Beats, die ganz oft ohne so klassische, heftige Drums auskommen, so geht ein bisschen mehr über Flow auch, so gerade bei der Live-Performance. Auf jeden Fall spannendes Konzert, war ja. Cool zu sehen und der Typ, wir haben uns dann irgendwie danach noch drüber unterhalten, wie jung der tatsächlich ist, aber also wir waren, entweder ist er tatsächlich noch 19 oder 24, ich glaube 24 war glaubwürdiger, aber der ist halt auch noch super jung einfach und der macht schon ultra lange eigentlich Musik auf einem richtig krassen Level. Das war irgendwie, ich hätte gedacht, der ist bestimmt schon in seinen 30ern, einfach nur so von der Art, wie souverän der auftritt, so, ja, war sweet.
Haben wir schon
ja, mal ja, Musik voll, das ist was, gesprochen? Was du nicht so gerne hörst. Um es vorsichtig auszudrücken. Süß.
Das mag so sein. Okay, und damit herzlich willkommen zum Rap-Stift.
Hey!
89.
Genau diese. Leo
und ich rede hier mit dem guten Torben und David. Grüßt euch. Wie geht's euch?
Hallo.
Alles gut bei euch?
Ganz okay, bisschen gestresst, aber
stressige Phase auf jeden Fall.
Aber denkt dran. Bald ist Summer Season, es ist jetzt schon Frühlingsseason.
Ach
es
ja.
Wird besser. Einmal raus, 10 Minuten Sonnenschein, Depression geheilt. Das ist der Modus.
Zack. Ja, es geht sehr einfach.
Ja, manchmal kann es so einfach sein. Dazu schöne Musik hören. Hast du da direkt was, an was du denkst, wo wir jetzt einsteigen können?
Was natürlich zu Sommer leicht und ganz.
Ich habe den neuen Eloquenzo
gehört. Süß und seicht und sowas passt. Nein, passen die ganzen neuen Tour-Sachen, finde ich total. Da haben wir jetzt noch gar nicht so richtig drüber geredet. Und ich will nur einmal kurz reingehen, weil ich nämlich auch wieder sehr ambivalent bin, was die Mucke so angeht. Aber was so total leichtes, sommerliches und sowas angeht, passt ja ideal dazu. Also wir hatten zum Beispiel noch nicht über den Song 14.000 Tage geredet oder jetzt kam zum Beispiel auch noch mal einer raus, Niederlande mit Tarek von KIZ auch noch mit drauf. Da kam ja schon ein bisschen Reaktion
von euch.
Warum?
Ja, weil ich fühle es nicht so. Es ist für mich so Musik in Moll. Ich weiß nicht, ob es Moll ist, ich kenne mich da musiktheoretisch nicht aus, aber es ist eher so eine Schwere, die in den beiden Songs auch transportiert ist. Der, der als erstes rauskommt, dieser Weit und Blau, den sehe ich da nochmal viel besser.
Mhm.
Ich weiß nicht, hast du deswegen auch so diese Gesichtsreaktion abgeschossen, David?
Bei mir einfach generell, als ich die beiden Songs gehört habe, ich dachte, ich bin halt aus Versehen, anstatt in unserer Vorbereitungsplaylist, so bei halt in der Indie-Pop-Playlist von Spotify gelandet. Und es war so, also ich fand es halt einfach, du beschreibst es als was so halt eher leichtes, beschwingtes, so locker. Für mich war es also super harmlose Musik halt einfach. Ich habe es überhaupt nicht gefühlt. Also, boah, nee. Hat mich gar nicht gecatcht.
Ich finde ja auch nochmal ein sehr spannendes Adjektiv, dass du harmlos zu der Musik sagst. Ja, das passt aber auch irgendwie.
Ja.
Also es hat schon...
Es ist ja... Nee, sag mal. Also ich wollte nur nochmal so die Frage in den Raum werfen, was ihr glaubt, was Tour sich... was so sein Produktionsziel war, was wollte er transportieren irgendwie so. Weil er ist ja facettenreich und er hat schon viel, er ist schon lange dabei, er macht ja, hat ja Orsons Output, er hat auch als Tour schon verschiedene andere Sachen gemacht, wo wir bei Weit und Blau noch so ein bisschen analysiert hatten, dass es so ein bisschen so eine, ja, positiv hoffnungsvollere Phase geht, wo ich schon gedacht habe, ja, okay, er will jetzt da auch mal so in so eine Richtung gehen irgendwie und nicht nur so schwere Themen irgendwie behandeln, dass halt nach Grau wurde es halt immer weniger schwer, aber das ist auch keine große Aussage. Aber das schon auch jetzt wirklich sehr positiv dominierte Musik. Und dann kamen jetzt die beiden Songs, die ja irgendwie zum Musikalischen für mich so eine gewisse, ja, Schwere übertragen. Aber inhaltlich kam da nicht so viel für mich rüber. Da sehe ich dann auch irgendwie, wie David, irgendwie so eine harmlose Richtung. Habt ihr auch in diesem Aspekt drüber nachgedacht?
Ich fand das schon, er macht schon irgendwie, im weitesten Sinne geht es auch um emotionale Themen, aber es ist eher so auf anschlussfähig verpackt. Du hast es so oberflächlich gehalten, dass jeder so auch seine eigenen Emotionen auf eine sehr, sehr leichte Weise darin mitsehen kann oder schon mal eine ähnliche Situation gehabt hat, weil die eben einfach so allgemeingültig irgendwie beschrieben sind. Und ja, das ist halt ein bisschen billig.
Ja, ich weiß auch nicht. Ich habe da auch nicht so krass viel gespürt. Ich weiß, glaube ich, viele von unseren ZuhörerInnen sind auch ja, glaube ich, mögen Tour schon größtenteils sehr gerne. Ich weiß nicht, Tom, ich bin natürlich auch interessiert an deiner Perspektive, aber heute ist zu Kommentaren und Reaktionen Aufforderungs-Leo am Mikrofon für euch. Und auch hier an dieser Stelle, wenn ihr starke Emotionen und Meinungen dazu habt und uns widersprechen wollt, tut uns das gerne bei Instagram oder auch bei Spotify in den Kommentaren in der Fragen-Dings-Feld.
Leo spielt die Bälle heute gekonnt und treffsicher zu. Muss aber auch sagen, ich gehen nicht so tief in die ganze Mucke rein, die er jetzt gerade rausbringt. Es ist gerade musikalisch, finde ich, viel leichter zugänglich und es gibt so ein paar Videos jetzt, wo er nochmal irgendwie so Track by Track ein bisschen die Songs erklärt und da teilweise auch selber sagt, dass die sehr simpel manchmal musikalisch gehalten sind. Und ich verstehe auch, in was für Richtungen er da vielleicht so ein bisschen rumprobieren wollte. Für mich kommt die Schwere tatsächlich aber gar nicht so sehr über die Beats und das Musikalische, sondern eher auch wieder über so ein paar Formulierungen, die er so mit reinbringt. Und ich fühle es aber auch nicht so richtig. Ich weiß nicht genau, ich werde noch ein paar mehr Chancen dem Ganzen geben und weiß, dass gerade Sachen von Tour oft so Grower auch sein können. Ja, ich weiß nicht, vielleicht... Ja,
also ich bin auf jeden Fall auch gespannt, wie sich das dann halt so in so einem Album von Tour anhören. Ich glaube, das ist ja auch, ich habe jetzt keinen Release-Date im Kopf, aber ich glaube, es ist auch nicht mehr fern. Und da mag ich Tour doch zu gerne. Und ich glaube schon auch, dass Tour so ein Künstler ist, der auch Wert drauf legt, dass ein Projekt, in dem Fall Album, irgendwie rund ist. Und da bin ich auf jeden Fall gespannt, wie sich das dann im Gesamtkontext anhört. Das werde ich mir dann auf jeden Fall anhören. Dafür ist es dann auf jeden Fall spannend genug für mich.
Jo.
Okay, aber wir machen die Songs trotzdem auf unsere beliebte Rap-Stammtisch-Playlist und gehen weiter. Was ist deine Frühlingsmusik, David? Unabhängig von dem, was du auf die Playlist gemacht hast.
Ja, vor allem
stellt er noch Fragen.
Fragen musikalischer Art. wo ich mich nicht drauf vorbereitet habe.
Ja, einfach
ein lockeres Gespräch. Ey, wenn du mir solche Musikfragen stellst, da muss ich halt richtig das drüber nachdenken, weil da will ich nichts Falsches sagen. Also unabhängig davon, ob das recorded wird oder nicht.
Okay.
Ja.
Weil ich bin derjenige, der merkt sich das dann und drückt dir irgendwie so 6 Monate später noch an die Nase, dass du da eigentlich falsch lagst, wie man gesehen hat, weil du den Song auch im Herbst hörst.
Ja, oder wahrscheinlich ist es das.
Dicker, das war überhaupt gar keine Frühlingsmusik, was du damals genannt hast. Das war noch voll Wintermusik.
Vielleicht auch Räubermusik im Winter, im Sommer hört.
Also ich sag mal so, Frühling ist halt auch erst so ein paar Tage oder vielleicht so 1,5-2 Wochen so ein bisschen am Anklopfen in Berlin. Also eigentlich habe ich noch keine so krasse Frühlingsmusik und trage er noch so Wintermelancholie über die letzten Meter, ehe sie abgestreift werden kann. Und gerade bin ich unabhängig von der Playlist, also ich habe einfach das Album Stumpwork von Dry Cleaning ultra oft gehört irgendwie diesen Winter. Ich weiß auch nicht warum, das ist schon über ein Jahr, glaube ich, draußen. Aber krankes Album auf jeden Fall. Keine leichte Frühlingsmusik, aber lustige Wintermusik. Und von den Sachen, die auf der Playlist sind, würde das Ezra-Kollektiv tatsächlich am besten zur Aufbruchsstimmung passen, weil die machen so sehr rhythmisch beschwingten Fusion-Jazz und da kommen auf jeden Fall eine Menge von positiven Emotionen rüber, wie ich finde. So, es ist einfach auch eine richtig ansteckende Energie, wenn man so will. Und die haben ein Album rausgebracht, das heißt Where I'm Meant to Be. Grüße an Yussi an dieser Stelle, der mir das Ganze empfohlen hat, weil zum Beispiel Sampa the Great mit drauf ist, wo es sehr gute Parts gibt. Genauso wie, hatte ich auch schon länger nicht mehr reingehört, Koji Radical, ebenfalls UK-Rapper, der auf No Confusion dabei ist. Und der ist einfach eine sehr schöne Ergänzung von richtig vielen Genres. Halt so, ne, Jazz ist irgendwie die Grundlage, aber es hat auf jeden Fall so rhythmisch viel von Funk, auch von Soul auf jeden Fall mit reingenommen, auch von der Instrumentierung und kann sich halt um Hip-Hop irgendwie ergänzen, weil Hip-Hop auch mit aus diesen Musikstilen irgendwann mal mit hervorgegangen ist und da irgendwo noch Wurzeln hat. Und am Ende geht's halt wirklich, finde ich, auf dem Album so krass einfach um Musik als so pulsierendes, rhythmisches Konstrukt und da passt Hip-Hop halt einfach geil dazu, deswegen sehr coole Ergänzung.
Ja, da war ich auf jeden Fall auch, also den mit Sampa the Great, den habe ich gehört.
Ja, Zeit, oder?
So, oh ja, geil. Richtig Energy Bock und habe gedacht so, oh, da höre ich mal rein und da hast du den nächsten schon drauf gemacht und der war wieder komplett anderer Vibe vom Gefühl, weil ich dachte so, okay, naja, gut, das ist dann wieder so ein gemischtes Projekt und nicht so ein Vibe durchfährt.
Ich wundere mich auch, denn das Album ist eigentlich nämlich im letzten Jahr rausgekommen und es ist jetzt nur noch mal aktualisiert worden, weil es jetzt eine Deluxe-Version ist, die rauskam. Und ich dachte, wir hätten sogar auch schon über den einen oder anderen Song mal geredet, aber es war auch richtig gut, dass du es wieder noch mal mit draufgepackt hast. Ja, ja. Ich habe gerade die beiden Songs auch natürlich, weil da der Rap-Aspekt so mit drin war, habe ich im letzten Jahr schon relativ viel gehört. Aber sehr gut, dass du mich auch noch mal dran erinnert hast, denn da sind jetzt noch mal ein paar Sachen draufgekommen oder noch mal zusätzlich mit dabei, die, glaube ich, auch sehr viel Spaß machen könnten.
Was war das noch? Dann ist das wahrscheinlich diese Disc 2 oder dieser Bonus, der da noch mit dabei ist. Das hatte ich natürlich überhaupt nicht auf dem Schirm, dass das schon so länger draußen war und das einfach nur eine Deluxe-Version ist. Aber wenn das diese Disc 2 ist, die bei Spotify hinterlegt ist, dann gibt es auf jeden Fall auch noch einen Zusatztrack mit Sampa the Great.
Tatsächlich hatte ich dieses Gefühl von, ja, geil, da habe ich jetzt richtig krank Bock drauf. Und ich bin dann auch wirklich ins komplette Album reingegangen. Und da greife ich schon mal vor, wenn ich sagen würde, ja, das Gefühl, das ich beim Hören von euren Vorschlägen der Songs hatte, hat sich im ganzen Album leider nicht übertragen, aber das ist, könnt ihr schon raten, um was es geht.
Schoolboy Q.
Genau. Blue Lips Album kam offensichtlich vor ein paar Wochen raus, sonst hättet ihr es nicht so intensiv gehört. Ihr seid ja beide, glaube ich, schon auch große Schoolboy Q-Fans.
Schon.
Ja, ich glaube, weniger groß als Torben, aber ich bin auch Fan, ja.
So, das ist so für mich so ein Rapper, den ich immer irgendwie so positiv irgendwie so mitgenommen habe, aber ich war nicht so richtig Fan und ich wäre jetzt auch nicht auf ein Schoolboy Q-Konzert gegangen, wenn ich nicht irgendwie so, jemand fragt mich, gehst du mir nicht so, ja komm, könnte vielleicht gut werden, aber ich glaube, live ist auch geile Energie bei ihm immer am Start. Und ich hatte irgendwie die Songs jetzt gehört und habe gedacht so, yes, das will ich live hören, das wird richtig geil. Das hat auch so einen Vibe für mich mit so einem Best of 2013 Hip-Hop-Beats, wo ich
okay.
das ist so eine der geilsten Ami-Rap-Zeiten, die mich komplett abgeholt haben, wo ich gedacht habe, so, ja, Mann, richtig geil. Ich weiß gar nicht mehr so genau, ich kann es jetzt nicht so differenzieren, ihr habt drei Songs drauf gemacht. Thank God for Me, Pop mit Rico Nasty. Ich glaube, das war der mich am allermeisten geschoben hat.
Ja.
Der war schon, der ist schon heftig. Aber Rico Nasty auch extrem geil. Wie fandet ihr das Album? Habt ihr das so ähnlich gesehen, wie ich, dass das so outstanding Tracks sind, oder fandet ihr auch das ganze Projekt stark?
Ich sehe das tatsächlich wie du und fand es insgesamt super durchwachsen. Also es ist mir relativ leicht gefallen, auch Tracks rauszupicken, wo ich sage, ey, die gefallen mir richtig gut. Stabile Tracks, die ich mir gerne ein paar Mal gebe. Aber waren auch so Sachen dabei, wo ich einfach nicht geahnt habe oder einfach nicht verstanden habe, in welche Richtung er geht. Also auch auf dem ganzen Album ziehen sich ein paar Mal so ein bisschen Beat-Switches durch, aber es sind immer Übergänge, wo ich einfach komplett die Connection verliere tatsächlich und wo ich nicht sehe, wo er hin will. Und man kann sagen, dass er viel ausprobiert hat und sich nicht so beschränkt hat auf dem Album, aber ich finde, er schießt auch so in ganz verschiedene Richtungen und Spielarten von Hip-Hop, wie er heute irgendwie performt wird, und findet irgendwie nicht so ein irgendwie so eine Art von Leitlinie, die das Ganze zusammenhält, sondern es wirkt halt einfach wirklich wie einfach diverse Experimente und ein paar Songskizzen, die es dann irgendwie doch alle aufs Album geschafft haben, weiß ich nicht. Aber ja, die Songs, die wir rausgepickt haben, richtig gut, auch mit Rico Nastys geisteskrank, so, ja. Diese Bassline, die wirklich sehr basic ist und auch gar, also eigentlich so gut wie dann gar nicht mehr dolle variiert, aber sie ist gerade so dolle verzerrt, dass du weißt, als wird ein gefährlicher Beat, obwohl die Bassline an sich überhaupt nicht so gefährlich klingt oder richtig viel macht, aber es ist einfach der richtige Sound gewählt, um die Stimmung rumzubringen. Richtig geil.
Yes. Und das ist für mich richtiger Hip-Hop. Die Bassline ist stimmt.
Okay.
Nice.
Ja, also wo drin
Ich zitiere hier an dieser Stelle zum wiederholten Male, den guten Alpha-Mob. Hip-Hop kommt als erstes Mal über den Beat. So. Und das ist einfach the simplest of the truth, aber es ist wahr.
Ich kann euch in dem Fall zustimmen, dass ich auch sagen würde, es ist ein sehr experimentierfreudiges Album und er hat echt viele verschiedene Sachen darauf ausprobiert. Was es für mich so ein bisschen wieder zusammenhängend macht, ist, dass ich in ganz vielen Sachen wieder so seinen Rap-Stil wiedererkenne, der auch total experimentierfreudig ist und auch manchmal ganz wilde Kapriolen schlägt. So ein bisschen ja auch wie Isaiah Rashad, der ja auch so ganz wilde Switches manchmal vom Flow auch mit drin hat. Und das liebe ich aber tatsächlich sehr. Und auch der Beat-Switch zum Beispiel in dem Song Thank God for Me ist einer, der mich so hart mitnimmt. Den finde ich tatsächlich so geil, weil es am Anfang sehr verträumt irgendwie ist und so ein bisschen entspannter, so ein bisschen leichter. Und dann, ja, vielleicht passt das sogar auch mit diesem, was du vorhin meintest, Leo, mit dem 2013er Hip-Hop-Sound irgendwie so ein paar, das sind eher so Bläser, die dann da so ein bisschen anschieben und so. Ich liebe auch dann, wie die Drums reinkommen. Ich würde da, glaube ich, am liebsten ein richtig feines eine richtig feine Albumanalyse von den FWC-Jungs zu haben, um mir das nochmal alles erklärt zu bekommen, was da alles...
Glaube ich auch, dass sie das machen.
Ja.
Das
machen die bestimmt auch. Das wäre schon geil.
Aber ja, ich bin zu dieser Cross-Referenz, zu dieser 2013er Hip-Hop-Zeit, US-Hip-Hop-Zeit vor allem auch, weil da kamen für mich zwei Hip-Hop-Alben raus, die für mich immer noch outstanding sind. Ich habe halt zuletzt irgendwie nochmal so ein Gefühl gehabt mit so, oh, das will ich jetzt nochmal hören. Und das ist natürlich Good Kid, Mad City von Kendrick Lamar, aber auch Long Live. Ich verwechsel immer die A$AP Rocky-Alben, weil die alle so ähnlich klingen. Ich glaube, es ist Long Live A$AP. Das guckt damit nach, während ich rede. Und das ist einfach so krank geile Hip-Hop-Alben, die, ich sage auch einfach, für mich unerreicht sind. Und danach kam natürlich noch wahnsinnig viele gute Alben raus. Aber die beiden Alben, das ist so defining US Rap Music für mich gewesen, wie es keiner mehr danach geschafft hat. Und das ist auch weiterhin so krank geil. Und in der Zeit war ja auch Schoolboy Q, Oxymoron kam da auch irgendwie so ein, zwei Jahre später noch raus. Auch irgendwie so einfach so wirklich gar nicht so viel rumgefrickelt teilweise. Einfach so kranke Hip-Hop-Banger drauf. Ich mal bei den A$AP Rocky Sachen damals, da war halt auch irgendwie so ein Song, der krass durch die Decke ging. Es war halt irgendwie mit Skrillex, Wild for the Night, der natürlich irgendwie, das ist also einer der Songs, den man heute vielleicht 10 Jahre später hört und denkt, ja, es war so eine Phase, wo Skrillex ein Ding war, so ein bisschen Dubstep-ickere Sachen so. Aber was dafür einfach so kranke Hip-Hop-Banger drauf war und was die halt teilweise auch für Künstler darauf versammelt haben. Und auch einer der für mich legendärsten Momente, einfach so dieser Song One Train von A$AP Rocky, wo einfach so The Who is Who of the New School Rap einfach drauf waren, das waren einfach die krankesten Künstler zur Zeit und Big Crit. überhaupt zu der Zeit einfach ein Ding, was weißt du da, Yella Wolf, A$AP Rocky, Kendrick Lamar, Joey Badass, Action Bronson war drauf und
Yella Wolf habe ich glaube ich schon gesagt. Mich.
Das war so ein, das ist so ein richtiger Hip-Hop-Film, so einfach so. Und das war noch so richtige, das war noch die gute alte Zeit Hip-Hop-Beats. Ich werde so richtig Boomer-mäßig, so, obwohl ich, also für, ja, Hip-Hop-Boomer halt, ne. Einfach komplett kontextlos, einfach nochmal jetzt 5 Minuten über Alben, die überhaupt nicht Thema sind. Es ist nicht mal Kategorie angesagt. Einfach jetzt nochmal über diese beiden Alben. Also für alle, die diese Alben schon mal damals gehört hat, Anspieltipp für mich, für euch. Hört einfach nochmal rein. Es macht einfach viel Spaß, das nochmal zu hören. Und es hat mich einfach nochmal so in gewisser Zeit, mal so Zeit versetzt. Und die Sachen sind einfach auch nicht schlecht gealtert und eigentlich fast, also mit kleinen Ausnahmen immer noch genauso gut wie damals. Es ist einfach großartige Hip-Hop-Alben so für mich.
Ja, sehr gut.
Für mich in dieser 2013er Zeit übrigens auch immer noch sehr wichtig, wann The Jewels erstes Album auch da rausgekommen. Leicht andere Richtung nochmal, aber gerade wenn es ne um so kompromissloser Rap, ja, der relativ direkt ist und so weiter, ja, safe auch. Also geht ja auch sehr hart, einfach das erste Album, saugeil.
Ich glaube, bei Run The Jewels bin ich tatsächlich erst so beim zweiten Album so richtig eingestiegen, aber hab das erste auch nochmal nachgeholt. Für mich vielleicht auch, weil ich es damit so ein bisschen entdeckt hat, auch das zweite Run the Jewels Album eigentlich auch das Beste.
Ich tue mich immer so sauschwer, wenn Artists oder auch gerade so bei Duos, wenn die so einen richtig guten Run von Alben haben und du weißt eigentlich, alle sind ziemlich gut und so weiter. Ich habe immer so dolle Feelings für das erste, was sie rausgebracht haben, irgendwie, und tue mich immer schwer, diesen Anfang dann nicht als Bestes irgendwie zu sehen. Bei T9 habe ich irgendwie dasselbe Phänomen, irgendwie das erste Album, obwohl die haben eine krasse Weiterentwicklung gemacht und ich lieb's, dass die nicht so viele Alben nochmal gemacht haben wie das erste, aber dieses erste ist trotzdem irgendwie so unerreicht für mich, ich weiß auch nicht.
Ich habe damals zufällig mit dem zweiten Harry Potter Band angefangen und den vor dem ersten gelesen. Deswegen ist es bis heute aber auch immer noch mein Harry Potter. Anekdote. Die Kammer des Schreckens, yo.
Was?
Ist mir spontan gerade zu eurer Diskussion eingefallen.
Super random, einfach so. Ja, ich habe einfach mit 2 Harry Potter angefangen. Dazu habe ich eine noch viel, viel weirdere popkulturelle Referenz, weil es war damals irgendwie so diese, so eine Zeit, wo man so mit einem Date also ins Kino jetzt geht. Zeit.
Was war das für eine Zeit?
Okay. Und es war so, ja, wohin gehen wir rein, so. Und dann war ich einfach in einem Twilight-Film, und zwar im zweiten, bevor ich überhaupt den ersten gesehen habe.
Das ist auch weird. Extrem also schlau gewesen. Ich habe danach
nie wieder einen gesehen oder irgendwas. Das ist okay, aber das zweite vom ersten. Also, falls ihr auch so Situationen habt, wo ihr das zweite vom ersten gehört habt, schreibt es in die Kommentare.
Schreibt es doch mal in die Kommis.
Es gibt doch mehr als 3 Twilight-Filme.
Ich würde sagen,
5.
Ich hoffe nur 2. Ich
denke, das ist ausgeschlossen.
Es gab auf jeden Fall mehr Bücher als 3, da bin ich mir sehr sicher.
Da kann ich nichts zu sagen.
Who knows? Wir wollen nicht über Twilight reden. Ey, aber es geht lange um Alben, wir schwelgen in Emotionen. Es geht um Erstlingswerke. Das ist der richtige Moment, um in die Kategorie reinzugrinden, wo wir irgendwie so ein bisschen Klassiker-Alben ein bisschen länger besprechen wollen, was sie für einen Impact hatten, wie wir es damals erfahren hatten. Und wir hatten, letzte Folge war ja der wunderbare Nani zu Gast.
Yes.
Und da wollten wir die Kategorien nicht noch aufbringen, weil wir lieber mehr Raum geben wollen für dieses super spannende Gespräch, das wir mit ihm führen durften. Also falls ihr den Podcast noch nicht gehört haben solltet, nochmal absolute Nachhörempfehlung. Und genau deswegen schieben wir jetzt quasi die Kategorie die Torben vor 2 Folgen vorgeschlagen hatten und wir hatten über die Alben auf Instagram abstimmen lassen, über die wir sprechen wollen, was wir auch mit der Kategorie, die wir dieses Mal vorstellen, wieder, könnt ihr abstimmen, werde ich nachher vorschlagen. Wir haben über Sido, Maske, Samy Deluxe, verdammt nochmal und Azad, der Boss, abstimmen lassen und Sido Maske hat gewonnen. Und deswegen reden wir jetzt ein bisschen länger über Sido und das ist ja auch, obwohl Sido als Künstler zu der damaligen Zeit, wo Maske rauskam, natürlich schon bekannt war durch Akro-Ansagen und teilweise einzelne Singles, ist es trotzdem quasi auch eigentlich sein Debütalbum in der Hinsicht. Ich habe es nochmal gehört und ich hatte gar nicht so im Kopf, dass ich das damals irgendwie so, als es rauskam oder auch so kurze Zeit danach, war alles noch ein bisschen langlebiger, war nicht nach 2 Wochen wieder durch, dass ich so krass gehört habe. Aber ich habe eigentlich jeden Song, der genau was habe ich jetzt, ja, kenne ich, klar. Und das hat mich tatsächlich überrascht, weil ich auch kein großer Sido-Fan irgendwie war. Also der war natürlich damals in dieser Akro-Berlin-Zeit diese, ja, ich sag mal so 2003 bis 2007 Akro-Dominanz-Phase, wo alles irgendwie Berlin-mäßig war, wo jeder Hinz- und Kunst-Rapper, der bei Akro gesigned war, irgendwie relevant wurde, war das natürlich sehr dominant, aber ich habe es gar nicht so krass gefühlt da. Aber wie war es bei euch? Habt ihr das damals schon direkt mitgenommen oder habt ihr es auch eher so nachgearbeitet jetzt oder vielleicht sogar, weiß ich nicht, vor 5 Jahren, vor 10 Jahren? Ist ja auch schon 20 Jahre her.
Es ist jetzt schon 20 Crazy. Jahre her, ja. Und ich habe es damals schon sehr aktuell mitgenommen. Also ich habe in der 9. Klasse, weiß ich noch, haben wir Ausflug nach London, glaube ich, gemacht für so ein paar Tage. Und da auf der Fahrt haben wir das extrem viel gehört und auch echt immer so von vorne bis hinten schön mit dem CD-Player durch.
Stark.
Natürlich
wolltet ihr nicht den Busfahrer bequatschen, dass er so einen ganzen Bus laufen ließ?
Ah, nee, damals war das Hip-Hop-Ding auch noch nicht so insgesamt angesehen. Ich glaube, da gab es schon ein paar Leute, mit denen ich darüber quatschen konnte, aber nicht der ganze Bus hätte Bock drauf gehabt, das zu hören. Ich habe es natürlich damals noch in der Version gehört, die indiziert worden ist. Auf Spotify ja. Und allem Möglichen findet man ja jetzt nur Maske X, weil der Song Wochenende raus indiziert worden ist. Und dafür gibt's jetzt den Arschfick-Song, aber im Relax-Mix.
Und am Ende gibt's auch noch den Geh meinen Weg, der ist auch noch als neuer ja. Song dazugekommen.
Stimmt.
Ja, es ist nochmal so eine eigene geile Geschichte, einfach so, dass, weißt du, so Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien, das irgendwie dauert auch immer ein bisschen länger. Ich glaube, auch heute werden ab und an mal noch mit so einer extrem langen Verzögerung Alben indiziert, was völliger Schwachsinn ist, weil wenn jetzt ein Album indiziert wird, das vom halben Jahr rauskommt, redet im Normalfall eh keiner mehr drüber. Also von daher eh juckt, was für eine obskure Medienwelt und ja. Damals auch schon so ein bisschen komisch. Und dass es sich irgendwie an endlich Wochenende, ist halt endlich Wochenende, endlich wieder Drogen nehmen, angeblich drogenverherrlichend, wobei Sido die Perspektive hatte, dass es ja auch eine kritische Komponente gibt und das im Vordergrund steht, kann man drüber diskutieren. Aber dass das damals gereicht hat, um quasi ein Album zu indizieren und das ist dann halt aber auch wieder so ein Sido-Move gewesen, dass es einfach nochmal rausgebracht und dann einfach den Arschfick-Song einfach nochmal in einer anderen Variante stattdessen drauf gemacht hat, um quasi den Leuten nochmal so einen besonderen Mittelfinger zu zeigen, kann ich als Move schon sehr respektieren.
Ja, schon irgendwie, ne? Ja, und auch ansonsten, genau, aber, auch jetzt mit so ein bisschen Abstand, muss ich auch sagen, irgendwie finde ich es recht knackig gehalten, irgendwie so ganz kohärent, so das ganze Album. Also es ist ja. Natürlich mit 18 Songs und 1 Stunde 9 Minuten schon echt lang.
Ja, aber normal für die damalige Zeit, ne?
Ja, genau, fühlt sich, glaube ich, einfach heute so ein bisschen danach an. Ja. Aber gerade so die ersten Songs sind für mich irgendwie alle so welche, die so ganz gut reingehen und ihn auch einfach total gut ja. Vorstellen. Ich finde dieses Interview-Ding als Intro finde ich extrem voll. Gut, einfach auch heute immer voll. Noch gemacht. Ey. Und ja.
Erinnert kommt euch gut an rein. Die letzte Folge eben, die wir mit Nali aufgenommen haben, wo es ja auch den einen Song gibt, wo es um Rich Rap, Poor Rap geht. Und da geht es ja um die Writing-Session und das rübergeflogen ja. Wird. Und das entspinnt sich ja auch erst aus einem Telefondialog und dann einem Dialog vor Ort quasi. Und das habe ich ja auch schon lobend herausgehoben. Und ich musste auch bei dem Interview-Song direkt dran denken und fand es auch hier stabil gemacht, lustig gemacht, entertaining auf jeden Fall. Guter Einstieg.
Total. Und danach auch der aus dem Weg, einfach so was dumm Einfaches zu nehmen mit ich geh mal das Alphabet durch und so, ne? Es ist schon sehr auch...
Auch das so, erinnert euch, darüber haben wir nicht so richtig gesprochen und wir hatten es auch noch nicht so viel angehört, weil wir da auch nicht so viel Platz hatten. Das neue Tape von Soli, wir hatten kurz, glaube ich, in der Nali-Folge drüber gesprochen.
Ja.
Das Boss Baby Tape und da gibt's ja auch einen Song, der genau das macht, was Sido, also er macht's ein bisschen knackiger als Sido, aber da gibt's das Loser ABC, wo auch jeder Buchstabe quasi des Alphabets einmal durchgegangen wird. Ja. Das Prinzip ist einfach dasselbe. Es klingt natürlich ganz anders und so weiter, aber auch dieser Song geht heute noch hart. Also anscheinend bewährte Konzepte, die Sido da einmal manifestiert hat.
Und auch so ein bisschen wie Leo vorhin meinte, du erkennst irgendwie in jedem Song so ein bisschen was wieder. Und alleine aus dem gibt's so viele Klassiker. Und wenn es nur S wie Steiger, halt dein Maul. Ist so, das sind einfach so Sachen, die so richtig knackig Mark irgendwie heute
Steiger,
noch
kommen. Steiger, du Sklaventreiber.
Das war woanders, ja.
Was mich tatsächlich bei dem Album nochmal so, was mir da so bewusst geworden ist, also ich glaube, Sido würde das, glaube ich, auch nicht selber von sich sagen, aber er ist nicht der technisch versierteste Rapper, es ist alles relativ einfach, aber was Sido wahnsinnig gut kann, was mir gerade so die ersten 10, 11 Songs ist einfach so super gut Bilder aufbauen so in meinem Kopf. Du hast so krasse Bilder, wie er irgendwie über seinen Blog rappt und oder dass du dich auch in der Situation so einfach so gut spiegeln kannst so und es ist einfach sehr, sehr nahbar und ich-bezogen und man kann das einfach alles super gut nachvollziehen und das ist schon eine extrem starke Kompetenz und um das mal beispielhaft zu machen, es gibt diesen Song Steig ein, den ich wirklich sehr gern mag, der vor allem auch dadurch bekannt ist und das auch damals eine für mich saugute Idee ist. Die hatten diesen Song halt vor allem auch nicht am Anfang, sondern den zweiten Part von dem Song haben sie genommen, um meinen Blog als Video einzuführen. Und das ist ja, steig ein, ich will dir was zeigen, den Platz, an dem sich meine Leute rumtreiben, hohe Häuser, graue Wände irgendwie. Und du fühlst dich direkt einfach so, du fühlst dich einfach abgeholt und in diese Szenerie auch reingezogen von ihm. Das ist einfach saustark gemacht und das passt natürlich zu meinem Blog, wie das diese Geschichte auch nochmal erzählt wird. Kannst du dir auch sehr gut nachvollziehen. Und das ist, glaube ich, auch outstanding für Hip-Hop zu der 2004-Zeit, weil wenn man sich überlegt, welche Künstler da noch da waren, da war natürlich Sammy, der technisch versiert war und vielleicht auch die Beginner und vieles, was da war. Aber keiner hatte irgendwie das so gut geschafft, irgendwie so wirklich so eine krasse Bildsprache aufzubauen und dich irgendwie so mit in so eine bestimmte andere Welt zu nehmen, die nicht unbedingt deine ist, weil es natürlich auch klar, irgendwie über so, ich sag mal, vielleicht auch gewisse Art von, was man heute als White Trash Bild bezeichnen würde, mit irgendwie dem MV als sozialer Abstiegsgegend, mit vielen Leuten, die es irgendwie von der Gesellschaft irgendwie verstoßen sind oder es nicht geschafft haben und irgendwie ihren eigenen Film schieben auf eine gewisse Art und Weise. Und ja, das ist mir da nochmal sehr gut krass aufgefallen und ja.
Ja, und
das war sowas, was ich gemerkt hatte dabei.
Und er tanzt irgendwie so krass am Rand dieser ganzen Berliner Straßengeschichten rum und macht diese Bilder auf, die das Ganze aber trotzdem auch nicht zu ernst nehmen. Und irgendwie ist er so ein bisschen wie dieser so Clown, der das Ganze so porträtiert von der Seite auch so ein bisschen, weil er selbst ja gar nie so super krass auf hart auch tut. Also ich verstehe schon total, warum uns, keine Ahnung, 14-jährigen Jungs damals dann dieses Berliner Straßenleben als so ein Actionfilm halt so ein bisschen auch verkauft wurde damit und warum das total spannend war irgendwie und in so Grenzüberschreitungen dann auch mit ihm reinzugehen. Im Nachhinein, also
das ist halt auch extrem krass durch die Videos geschaffen worden.
Ja, na klar.
Da muss ich wieder an diesen legendären Steig-ein-Part. Da gibt's halt diesen, da ist dieser Typ mit dem Schlagring, er ist zwar ein bisschen verrückt, doch ich mag ihn. Und im Video siehst du halt einfach so Tony D, der ja sowieso schon eine krasse Präsenz ist, der so mit so Psycho-Augen nicht ankommt. Du hast dir gedacht, was sind das für Leute? Und bei Mama ist stolz, der kam auch als Video raus, da gibt's irgendwie so einen extrem muskulösen Typen, der irgendwie scheinbar asiatischen Background hat, wo ich gedacht habe, so, was sind das für Menschen, die existieren da einfach wirklich krass, so. Das war so heftig alles. Das kam da viel rüber, so. In der Musik fand ich es gar nicht so krass, wie es vielleicht gewirkt hat, aber für die damalige Zeit vielleicht ist nochmal diese Perspektive dann auch drin.
Ja, voll. Schon. Auch wenn du es jetzt so beschreibst, dass die Videos auch damals schon mit dir gemacht haben, Torben war ja auch dabei und wir hatten das Vergnügen, erst vor kurzem tatsächlich ja meinen Blog auch in einem Kino zu sehen mit dementsprechend auch Kino-Lautsprechern und so weiter. Schaut dort auf jeden Fall an die zugehörige Filmreihe von Till Wilhelm und Charlie. Genau, deswegen fühle auf jeden Fall sehr, was du sagst und auch da, dass mein Blog-Video, natürlich zeichnet der eine in vielen Aspekten grenzüberschreitende Welt, aber es macht natürlich auch sau Spaß, wie da durch die verschiedenen Stockwerke gegangen wird und quasi in die Zimmer und Wohnungen reingeschaut wird und so weiter. Es ist halt auch, ne, krass gutes Entertainment einfach nochmal hervorgehoben. Einfach, das war auch dieses Album in vielen Teilen echt für mich.
Und auch ein Aspekt, der mir auch nochmal so in den Kopf gekommen ist bei dem Mein Blog-Song. Das scheint irgendwie so unscheinbar, aber es ist einfach super genial gewesen, dass er den Song so aufbaut, dass er beschreibt fast jedes Stockwerk, aber er macht's halt nicht von 1 bis 16 oder von 16 bis 1, sondern er springt immer so hin und her. Und als Zuhörender bist du immer so am Überlegen, wo sind wir denn jetzt gerade so? Und das ist einfach so genial, was einfach nochmal so eine Ebene bringt, die dich quasi so bildlich in dieses Hochhaus irgendwie so mit reinnimmt. So, das ist mir auch so aufgefallen. Ich weiß nicht, ob euch das auch aufgefallen ist, aber das fand ich auch total spannend nochmal. Weil ich glaube halt viele Künstler, wenn die sowas machen und die hätten jetzt so ein Stockwerk, dann hätten die so eine Geschichte gemacht, ja, wir laufen jetzt quasi die Stockwerke von 1 bis 16 irgendwie die Treppe hoch und dann erzählen wir, was da passiert. Und das irgendwie, dann ist es so vorhersehbar und dadurch ist es irgendwie so ein bisschen so mystischer und genial. Und das ist auch angeblich, ich habe das nochmal nachgeschaut, hat er diesen Song innerhalb von wenigen Stunden so komplett durchgeschrieben, was ich sehr beeindruckend finde tatsächlich, wenn das der Fall ist, was ich keinen Grund habe, das anzuzweifeln.
Ja, komplett.
Und auch tatsächlich nochmal ein wichtiger Aspekt, auch bei meinem Blog, der natürlich ein riesiger Hit war und immer noch ist. Aber die Album-Variante ist natürlich eine andere als die wir meistens kennen, weil das sind Beethovens Remix, die damals schon einfach unfassbar gute Remixe machen. Und wusstet ihr, wo dieser Song in der Beethovens Remix-Variante, also der im Video dann auch dominant war, zum ersten Mal rauskam?
Agro-Sampler oder Juice-CD.
Juice-CD.
Ah, lecker.
Einfach geil, das die gute alte Zeit, wo auf der Juice-CD einfach noch so riesige Hits einfach so als Vorabversion kam. Das war auch eine Vorabversion. Also der war, bevor die richtige Variante draußen war, bekannt. Schlecht. Das ist schon geil. Und ich glaube auch so vom Beat auf jeden Fall auch eine gute Entscheidung, den eher zu nehmen als die normale Variante. Die von den Beats hatte ich auch irgendwie so vom Album eher so ein bisschen Eindruck. Ich kenne so eine Geschichte, irgendwie so ein Interview, wo Sido meinte, naja, die haben früher irgendwie, da gab es auf der PlayStation 1 irgendwie so Beat-Varianten und die haben einfach darauf gerappt. Und diesen, ich sag mal so, Billo-Kaugummi nicht durchproduziert Sound, den Vibe spüre ich in dem Album auch sehr stark. Das ist irgendwie, wo ich auch gedacht habe, wäre es vielleicht mal wert, irgendwie das nochmal alles so ein bisschen slick oder wie Nali sagen würde, ein bisschen crispy nochmal zu machen und das nochmal neu rauszubringen, weil ich glaube, da kannst du echt nochmal viel raus. Also, ich glaube, ich würde es gerne mal hören. So.
Aber das braucht genau dieses Feeling. Ich bin auch nicht mit diesem Album mit Sido quasi warm geworden, sondern ich habe davor ja schon viele Sekte-Sachen gehört und tatsächlich musste ich genau an dieses Beispiel auch nochmal denken, weil das Sekte-Zeug, was vorher rauskam, war noch viel, viel mehr genau auf so einem Stil. Und ich glaube, es war tatsächlich sogar ein eigenes Programm, was es damals auf der PlayStation gab, mit dem sie halt diese Beats da selber drauf gebaut haben. Ja, ich finde, das gehört total mit dazu. Also das hat auch teilweise genau...
Ja, klar, natürlich hat das seinen Charme dadurch auch, aber...
Gibt ja auch ganz andere Sachen und auch nochmal, was du mit den Bildern meintest, der Song Taxi mit Olli Bagno zusammen ist so ein ganz, ganz wilder Storyteller, der auch nochmal so in so eine ganz andere Richtung geht. Dann gibt's noch die Fuffis im Club, die ja auch durch das Video damals, glaube ich, total bekannt geworden sind. Das ist ja auch schon ein richtiger, extrem bekanntes Bild, was weiß ich, wie oft schon im Deutschrap nochmal benutzt wurde, dass irgendwas anderes durch den Club geworfen wird als Fuffis oder die Fuffis durch was anderes als den Club geworfen werden.
Extremer Hit auch heute noch, finde ich, wenn man ihn nochmal anhört und so weiter.
Der scheppert vom Beat halt auch schon ordentlich, tatsächlich. Ja. Aber das ist tatsächlich auch so ein bisschen der Teil, das ist der 12. Song auf dem Album. Und danach wird das Album tatsächlich für mich ein bisschen schwächer als der vordere Teil tatsächlich.
Hey, aber Glas hoch mit Harris ist noch richtig geil.
Ja, der geht auch noch, aber danach irgendwie so ein Sekte-Song mit so verschiedenen Leuten, die so mal, sagen wir, durchwachsen rappen und auch so diese Geschichten, also der hatte auch, wo ist denn der Song? Es gibt auf jeden Fall auch nochmal, ich weiß nicht, welcher das jetzt ist, wo er im Endeffekt auch so eine Geschichte erzählt, warum die Frauen so heiß auf ihn sind. Und da macht er eigentlich noch mal was er bei Mama ist stolz ist auch macht, wo er, ich glaube, es ist auch bei Mama ist stolz, gibt's ja den Soundfile von seiner Mutter. Das ist auch seine Mutter, oder?
Ja, ich glaube schon.
Und dann gibt's das bei so einem Song, warum die Frauen so heiß sind, erzählt er auch so eine Storyteller-Geschichte von irgendeiner Susanne. Und die wird dann nachher auch nochmal telefonisch irgendwie so eingespielt. Und da ist es halt irgendwie so schon auch klar, dass es jetzt nicht die echte Susanne ist oder wenn es diese überhaupt gab. Und da verliert so ein bisschen, obwohl Sido auch jemand ist, der natürlich ein bisschen übertreibt und so, ne, wie du gesagt hast, so ein bisschen der Clown irgendwie dann, dass er das so ein bisschen so darstellt. Aber dadurch verliert so ein bisschen Authentizität, dass es davor trotzdem für mich einfach nochmal hatte. Und einfach so die Mutter irgendwie selbst in den Song irgendwie so einzubauen, auch genialer Move tatsächlich. Also
ja, komplett. Mit dem Mama ist stolz auf dich, das ist so geil. Und ich finde, also ich würde einfach auch mal davon ausgehen, weil wir reden immer noch über 2004, aber es hört sich halt auch wirklich an, wie halt ein damaliges Handy auf irgendwie Lautsprecher oder lauteste Stufe gestellt und mit einem Mikrofon möglichst nah rangehalten. Also genauso hört sich diese Aufnahme an. Hat einfach einen sehr speziellen Moment auf diesem Album. Was mir dabei
Mama Stolz so ein bisschen aufgefallen ist, ist ja irgendwie so diese ganze Geschichte. So Mama Stolz ist auch, ich weiß nicht, ob das damals so ein Ding war, weil irgendwie so die Mutter beleidigen und irgendwie wollte auch ja eigentlich auch gerade Sido und Akro hart wirken, stark wirken. Und dann aber einen Song zu machen, wo es darum geht, ey, meine Mutter ist stolz auf mich und meine Mutter hat mich unterstützt. Ich glaube, war damals auch noch nicht so selbstverständlich, wie es vielleicht heute irgendwie der Fall ist, dass es wichtig ist, alle sind Nutten außer Mama. Auch irgendwie schlau von Sido irgendwie. Aber trotzdem hat mich dann nochmal so, das hatte ich gar nicht mehr so im Kopf, diese Zeile irgendwie, die Mutter auch sagt, also irgendwie geht es ja darum, meine Mutter hat mich immer unterstützt, bla bla bla. Und dann sagt die Mutter aber auch, ich bereue es heute doch. Und das war mir gar nicht mehr so präsent so. Und ich mir so, okay, das ist irgendwie so ein Bruch, der da drin ist. Aber warum bereut sie es? Weil gerade Sido ja eigentlich dann doch irgendwie krass bekannt geworden ist und es irgendwie geschafft hatte, fand ich mir ein bisschen mystisch, das nochmal zu hören.
Ach, und insgesamt, es ist schon auch viel, viel Hängengebliebenes in den Texten drin, ne? Also ich habe schon wieder gemerkt, dass ich so selber mit meinem eigenen Hypocrite-Sein ein bisschen gehadert habe. Auch, weißt du, die ganze Zeit so sprachkritisch und irgendwie sehr fein kritisch bei irgendwelchen OG Kimo Texten sein, aber dann das neue Schoolboy Q Album abfeiern oder dann halt wieder in das 20 Jahre alte Maske Album reingehen und irgendwelche Nostalgieschübe und sowas haben und deswegen ja klar über das ein oder andere Ding so wieder hinwegdenken. Da habe ich mir auch schon wieder gedacht, man halt einfach deine Schnauze so und hör einfach die Mucke, die dir Spaß macht. Ja, weil es irgendwie so krass mit zweierlei Maß gemessen ist da teilweise. Nur weil ich das dann beim Englischen nicht so gut verstehe und bei dem anderen ist das 20 Jahre alt und so. War ich nochmal ein bisschen selbstkritisch irgendwie mit diesem sprachkritisch sein. Aber wie ging euch das damit, dass da teilweise so ein paar sehr hängengebliebene Zeilen ja auch mit dabei waren?
Fühle auf jeden Fall. Also ich glaube, wir wussten ehrlich gesagt vorher bei Sammy auf dem Album, weiß ich es ehrlich gesagt nicht, aber bei der Auswahl und wie alt diese Alben waren, die wir jetzt alle drei zur Auswahl hatten, dass wir auf Sexismus stoßen, bei egal welchem Album wahrscheinlich das gepickt werden würde, ist jetzt nicht überraschend gewesen. Also, und so bin ich damit umgegangen. Also es ist halt einfach, ja, wir reden halt, du hast vorhin gesagt, über 20 Jahre, so ist basically ein historisches Relikt und wir gucken halt in der Kulturgeschichte zurück, wie damals progressiver Hip-Hop gemacht wurde und wir können heute noch nachhören, warum das Hip-Hop ist, der heute noch irgendwie beredenswert ist und natürlich wissen wir trotzdem, dass halt damals im Rap einfach Sexismus noch überhaupt kein Thema war, was im Ansatz auch nur kritisch betrachtet wurde, was heute, wenn wir über den Ansatz reden,
ich fand tatsächlich anders so, ist daher. Ich weiß nicht, ob das jetzt so eine hängengebliebene Gedanke, also ist es auch so ein bisschen Hot Take, den ich jetzt raushaue.
Zu Sexismus von Männern sind meistens eine schwierige Ankündigung, aber ich bin gespannt, was du jetzt
es geht glaubst. Um so eine andere Richtung, so tatsächlich. Also es gibt schon auch viel, natürlich ist es so, klar, aber was das Thema so Lines, die mich aufstutzen ließen tatsächlich ist, es gibt in dem Song Maske tatsächlich auch, im dritten Part, wer mich nicht ranlässt und nicht mal kurz anbläst, kann gehen, weil noch genug anstehen. Zur Not würde ich fürs Blasen auch einen Mann nehmen mit schön weichen Lippen, ich muss mir es ja nicht ansehen. Wenn du das so aus dem Kontext auch so ein bisschen nimmst, denkst du so, eigentlich eine gewisse Art von Homoerotik, gar nicht mal so negativ dargestellt wird, wo ich dann das Gefühl hatte, dass da gab's mehrere Momente auf diesem Album, wo ich dachte, so, wo das so gesagt wird, ist vielleicht auch so ein bisschen so übertrieben gemeint, aber ich denke mir halt auch so.
Ja, ich denke auch, es ist halt, meiner Meinung nach, ist es einfach in dem Sinne gemeint von, das ist halt das Unvorstellbarste, deswegen sage ich jetzt das Unvorstellbarste und es ist halt basically ein sich drüber lustig machen, dass es überhaupt existiert. Also, das sehe ich schon, also da gab es mehrere von, das sind halt einfach homophobe Lines. Also sorry, einfach in dem Kontext,
wie sie im Kontext halt so, ne? Aber wenn du es jetzt heute so rappen würdest, dann wäre es immer, das wäre es weird, das in so einem Kontext, also irgendwie diese Situation so beschreiben, aber ich immer so.
Das wäre wirklich sketchy, also nee.
Für mich Sino quasi der erste B-Rapper.
So kann man es aussehen.
Ja, damit ist das Thema zu.
Das war doch schön, nochmal so zurückzublicken.
Nein, also ich fand's auf jeden Fall total schön, da nochmal reinzuhören. Das hat mir viel Freude gemacht. Und ich habe auch so, Sido für mich, glaube ich, auch so, ich höre mir neue Sachen von dem nicht an, weil ich es nicht spannend finde irgendwie so. Aber ich habe irgendwie schon nochmal so mit dem Album so ein Gefühl dafür bekommen, dass der schon auch was sehr Besonderes hat und auch zu Recht, ja, eine Legende des deutschen Rap ist, kann man schon nachvollziehen. So, dann, meine Freunde, ich bin
du bist
bereit
es.
Für die nächste Kategorie und ich mache drei Vorschläge und weil ich mir auch schon, ich glaube, das allererste Mal, wo wir gesagt haben, ich werde es mir auch rausnehmen, einfach Alben nochmal zu nehmen, die vielleicht in der Abstimmung durchgefallen sind, werde ich es teilweise auch machen, weil ich mich in der bewährten Tradition festhalten will, vor allem auf alte Deutschrap-Alben zu schauen, die Jubiläum haben, dann sind wir 20 Jahre, auch im 20-Jahren-Rhythmus habe ich jetzt gewählt. Und diesmal, das war ja auch ganz knapp mit Sido Maske und das zweite auf dem zweiten Platz war Samy Deluxe, verdammt nochmal. Und das würde ich einfach nochmal zur Abstimmung geben, weil das auch jetzt 20 Jahre Jubiläum hat. Dann kam, das ist auch so 2003, 2004, das hatten wir auch schon mal zur Abstimmung und ich hätte auch Lust darüber nochmal so, ich hätte auch vor allem Lust nochmal anzuhören und mir ein bisschen so Meta-Gedanken dazu machen, ist von den Beginnern Blast Action Heroes, das kam 2004 nochmal mit so einer zweiten, so 2.0 raus, wo nochmal so ein paar Bonustracks drin waren, die auch in meiner Erinnerung auch ganz cool sind. Das würde ich nochmal reingeben. Und dann habe ich nochmal geguckt, okay, was kam denn noch raus? Weil ich wollte jetzt nicht nochmal Azad, der Boss nehmen, das können wir vielleicht irgendwann anders nochmal machen.
Ah, ich glaube, viele Leute, die dafür abgestimmt haben,
kann sein, werden aber enttäuscht es kommt nochmal irgendwann. Also ich habe auch nochmal Lust, mich mit Azad zu beschäftigen. Aber ist nicht so mein Favorite Pack. Ich nehme ja auch Alben, von denen ich irgendwie Bock drauf habe oder ich kenne die schon oder die haben mir was bedeutet. Und jetzt nehme ich noch ein Album, das ich damals 2004 überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, sondern halt wirklich 8-9 Jahre später. Und da würde ich quasi noch eine Zwischenabstimmung machen zwischen euch beiden, wo ihr entscheiden müsst, welches davon wir nehmen jetzt. Okay. Es ist nämlich größtenteils vom selben Künstler, weil 2004 kam Taktlos und Jack Orson direkt aus dem Kastenspast oder Battle Rhyme Priorität 56. Beides schon auch sehr gute Alben. Welches davon soll man die Abstimmung geben?
Direkt aus dem Knast.
Aus dem Knast, ja.
Okay.
Okay, dann machen wir das mit Jack Orson zusammen, alles klar. Wir werden das in den nächsten Tagen, Wochen zur Abstimmung auf Instagram freigeben. Deswegen Werbung, benutzt jeden Tag Instagram und verfolgt unseren Kanal, um rauszufinden, wann wir abstimmen, wenn es euch wichtig genug ist und wenn nicht, auch egal. David schüttelt sich aber den Kopf, ist egal.
Das wird sehr spannend, was
Nein,
da
aber
jetzt passiert.
Benutzt jeden Tag Instagram.
Wir posten nicht mal jeden Tag eine Story, Mann.
Ja, aber okay. So kannst du nur sicherstellen, dass du es nicht verpasst, wenn wir die wichtigste Abstimmung des Jahres quasi machen. Also,
die wir alle zwei Wochen machen.
Die drei Alben, die jetzt vorgeschlagen ist ja wohl die beste Kategorie aller Zeiten.
Eine das exklusive sehe ich anders, Meinung von aber, mir. Aber ja, wenn wir darüber abstimmen würden bestimmt viele mit Nein stimmen.
Habt ihr einen Favorit von den drei Sachen, die jetzt abstehen? Oder sagt ihr, oh Gott, bitte am besten keins davon?
Ich habe kein Favorite. Ich möchte Meinung hier einfach nicht beeinflussen. Ich muss mir meine Meinung selber noch bilden. Das wird 2 bis 3 Wochen dauern.
Gib ihm Zeit.
Tom nickt nur und nimmt es wahrscheinlich ähnlich hin.
Ja, vielleicht Sammy, aber ich weiß es nicht.
Ich weiß nicht, also ich glaube, dass, ja, ich weiß nicht. Ja, wir werden sehen, was passiert und schauen wir mal. Dann, wir haben noch einiges auf der Playlist. Ich frage jetzt einfach mal ganz offen an euch. Gibt es noch ein paar Sachen, über die ihr noch ein bisschen länger quatschen wollt oder wollen wir vielleicht schon so ein bisschen in unsere beliebte Honorable Mentions highly recommended von Einzelpersonen gehen, ja?
Ja, lass uns ruhig in sowas reingehen.
Dann schieß doch mal los, David.
Yo, ich habe einen drauf gemacht, wo ich nicht weiß, ob ich überhaupt die Chance gehabt habe, den zu hören, weil den habe ich erst kurz vor Aufnahme drauf gemacht. Das Musikvideo ist schon gestern, das heißt, wir sprechen über Montag rausgekommen oder sogar vorgestern schon. Ich weiß nicht, der Song jetzt ein bisschen später, meine ich. Frisch auf Spotify gefunden zu haben, Satan von Young FSK 18 und
Rattenjunge hat produziert. Dazu gibt's ein Video, ja?
Oh ja.
Oha, okay.
Ein sehr gut gedrehtes Video. Aha. Und auf jeden Fall, genau, ein Track, der die beiden bekannten Themen, die beiden tollen Gegensätze, den Satan und den Engel, Teufel und Engel auf der einen, anderen Schulter, man kennt, hat sie einfach sehr gut verarbeitet, mit einem Fokus auf, was bedeutet es eigentlich, als erwachsener Mensch auf dem Papier auch ein erwachsenes Leben zu führen, und wie dolle Abfuck kann das eigentlich sein und wie geht man damit um? Ja, eine schöne Aushandlung.
Und das auch noch in Halle Saale.
Ja, Mann, die geile Achse einfach so Halle Leipzig Berlin. Ja. Sie wird das
ist eine ganz gefährliche Achse. Ja, stimmt, aber sie ist schon wieder richtig gut am Durchdrehen, ne?
Ja, und es soll auch eine EP kommen, glaube ich. Also ich bin sehr gespannt, was noch ranschließt an diesen Song, der ja auch auf jeden Fall stilistisch bisschen neue Wege gegangen ist. So, es ist hat einen Hyperpop-Einschlag einfach bekommen, aber auch nur Teilen des Songs und bei Teilen der Vocal-Performance. Daher, ja, auf jeden Fall ist es spannend. So, ich bin einfach gespannt, was
noch. Ich hatte mich so ein bisschen gefragt, in was für eine Schublade ich das Ganze stecken würde, musikalisch, weil es mir erstmal auch nicht ganz so entgegengekommen ist, aber okay, ja, das könnte funktionieren, wenn man das mal in so eine Hyperpop-Schublade mit reinpackt. Gleichzeitig muss ich nochmal sagen, so ihren Stimmeinsatz fand ich wieder ganz, ganz wild, nachdem ich dann den ja am Anfang so ein bisschen anstrengend fand. Ich finde, sie hat jetzt so eine Art und Weise gefunden, den auch nochmal zu variieren und zu switchen und so. Das macht richtig Bock, im zweiten Part so wieder ganz hart auszuholen. Ja. Wer auch ausholt, ist Donna Savage mit der Rückhand. Ganz nicer Representer. Was mir, glaube ich, am allermeisten wieder gefällt, ist der Beat von Frank Sinatra. Auf dem Ding ridet sie halt so geil, finde ich, darüber. Ja, macht Spaß einfach.
Safe. Ist ein gutes Ding. Ist einfach, finde ich, auch eine Combo, die sich sowas von bewährt hat. Und also was Leo vorhin schon richtig zitiert hat, hat Donna, glaube ich, ein sehr gutes Gefühl für, nämlich wenn man einen Hip-Hop-Song macht, den richtigen Beat zu picken und dann mit Brank jemanden so an der Seite zu haben, der so abliefern kann.
Eine Sache habe ich noch, wo ich so ein kleines Rätsel ja noch mit euch machen wollte. Das schiebe ich jetzt auch noch mal schnell ein. Okay. Ich habe zwei Instrumental-Songs auf die Vorbereitungs-Playlist gemacht von DJIDL. Habt ihr da noch mal kurz reingehört? Habt ihr irgendeine Idee, wer könnte das sein?
Als erste Nachfrage, war das nicht irgendeine Abkürzung für der Junge in der, und jetzt bin ich aufgeschmissen, was noch kommt?
Der Jüngling in der Landschaft.
Ah, ja. Irgendwann hatte ich mich damit schon mal beschäftigt, aber nicht sehr ausführlich offensichtlich. Hat mich auf jeden Fall komplett rausgeworfen.
Man braucht, glaube ich, auch schon ein feineres Ohr, wenn man dann den Vergleich so ziehen will. Aber wer Fan ist, muss das auf jeden Fall nochmal tun. Das ist tatsächlich das Producer-Alter-Ego von Lord Folter. Und das ist sind zwei Songs aus einem Album, was er auch relativ kurz vor dem 1992 Day Album gemacht hat. Und ich finde, man hört schon raus, dass das Produktionen sind, die dann zu so einem Album irgendwie führen können. Aber fand ich nochmal total geil, irgendwie das gefunden zu haben, dass dieses alter Ego von ihm gab und dass es da halt so ein ganzes Album gibt, was ja halt schon in dem Stil von ihm produziert worden ist. Fand ich sehr cool.
Nochmal. Ach ja, Mann, ey, das macht mich traurig tatsächlich einfach. Es ist, ja, großartiger.
Weil du meinst, Künstler. Da hätte noch so viel Geiles kommen
ja,
können.
Ja, ich glaube halt schon. Also er war ja wirklich auch noch alles immer sehr, ich sag mal, noch nicht so riesengroß und auch für so eine Untergrund-Hip-Hop-Musik ist vereinfacht gesagt, glaube ich, dass das schon noch mal viele spannende Sachen gehabt hätten. Aber naja, rest in power, wie wir im Hip-Hop sagen. Na gut, ich habe tatsächlich zu Honorable Mentions genau ein und wie wir alle wissen und mögen, war vor ein paar Tagen war der feministische Kampftag, der 8. März, und das war ein Freitag.
Yes.
Was für ein guter Moment. Erstens, um nochmal darauf hinzuweisen, dass es irgendwie wichtig ist und gleichzeitig dann eben entsprechend auch, ja, nochmal darauf hinzuweisen, oder beziehungsweise nochmal ein Zitat rauszuhauen von Pashanim, das ich gerne mir aneignen möchte. Shoutout Frauen zum 8. März rauszuhauen.
Plus das 100-Emoji, nicht vergessen, das ist ein wichtiger Teil der Message.
Ja, danke, wichtiges Element.
Ich liebe dieses Bild.
100%.
Und natürlich auch,
ich bin
auch eine gute Möglichkeit, um entsprechend Musik, die thematisch reinpasst, rauszubringen. Aber auch eigentlich das ganze Jahr kann man es rausbringen, aber das ist nicht nur ein besonders guter Zeitpunkt. Und tatsächlich hat Future Bay so ein bisschen meine Wünsche und Hoffnungen erhört, nachdem sie ja schon einen legendären Rap-Track mit sehr viel Wut und Power geliefert hat, Männer LOL, hat sie nochmal einen Song gemacht, der, ja, ich sag mal, im ähnlichen Themenbereich spielt, aber aus einer ganz anderen Perspektive gespielt wird, wo so ein bisschen, naja, eben so diese patriarchale Perspektive als Frau angenommen wird und dadurch einfach eine sehr auch unterhaltsame Geschichte gesponnen wird, aus der Perspektive der Future Bay, der mir musikalisch auch wirklich sehr zugesagt hat, mit viel, ja, auch kleineren spielerischen Sachen, wenn sie zum Beispiel irgendwie ihren eigenen Namen ausspricht und das Bay so hochzieht, das hat mir, das finde ich, fand ich sehr, sehr, sehr nice und zaubert mir ein Schmunzeln ins Gesicht und generell auch einfach starker Track, also der da heißt, ich habe gerade den Namen, Schlaf dich hoch ist es, ne? Jo. Ja, genau, Schlaf dich hoch. Deswegen auch dieser natürlich auf der Rap-Stammtisch-Playlist. Das war die einzige very important Mention, die ich hatte.
Ja, vielen Dank, Leo. Wenn wir schon bei feministischem Kampftag sind, müssen wir auf jeden Fall OG Lou auch mit reinbringen, die das ein oder andere TKO zaubert.
Das ist die beste Überleitung, die wir heute hatten, weil es ist einfach...
Peng, peng.
Es stimmt einfach.
David, du hast den draufgepackt. Was für Kombos haut sie da raus?
Ja, halt welche, die direkt zum TKO führen, dann, wenn man erstmal eine Weile ausgehalten hat. Stabiler OG Lou-Song halt einfach wieder so untermauern, dass man irgendwie gerade mit spannendste Upcoming-Rapperin, wenn man sie überhaupt noch so nennen will, so sie geht bald oder ist vielleicht sogar schon, wenn die Folge rauskommt, I don't know, mit Liz auf jeden Fall auf Tour. Also eigentlich wären da gerade alle Bilderbuch-Steps wären so nacheinander gegangen und der Output macht weiterhin sehr viel Spaß und die Mucke hört sich sau gut an. Daher, ja, es ist einfach eine klassische OG Lou-Mansion.
Dann will ich noch was reinpacken und zwar hatte ich mal wieder ein bisschen was Französisches gehört von dem Künstler Larry oder Lori, keine Ahnung, wie er dann im Französischen ausgesprochen wird, mit einem Rapper, den ich sowieso aus Frankreich immer schon sehr gefeiert hatte, der war da als Feature auf einem Song auf dem aktuellen Album NCE mit drauf und zwar der Song Un pour tous oder Un pour tout, ah ja. Ich tue gar nicht so, als ob ich es irgendwie könnte. Ey, geht wieder ganz brutal nach vorne. Sofian, der da als Feature mit drauf ist, ist halt auch einer der Menschen, die für mich am allerschönsten die Schusswaffengeräusche mit dem Mund nachmachen können. Das kommt auch nicht zu kurz auf diesem Song wieder. Pumpt sehr geil, geht sehr frisch nach vorne.
Ja, stabil. Hat Spaß gemacht auf jeden Fall, obwohl ich wie immer kein Wort verstanden habe, aber da muss man einfach
Ich hoffe an alle, die uns zuhören, ihr habt auch die Energy gefühlt von diesem Podcast, den wir hier für euch aufgenommen haben. Und damit war das vielleicht die zweitbeste Überleitung, die wir hatten.
Mit ganz viel Augen zudrücken, maybe.
Nein. Okay, aber natürlich wenn ihr sehr starke Meinungen hattet zu dem, was wir hier besprochen haben, schreibt uns das gerne nochmal bei Instagram oder bei Spotify in die Kommentarsektion und empfehlt es natürlich gerne allen euren Freunden, die auch etwas für sogenannten Sprechgesang übrig haben, weiter. Wir freuen uns, wenn mehr Leute den Podcast hören und ich hoffe, ihr hattet Spaß und dadurch hören wir uns in hoffentlich zwei Wochen wieder.
Stark. Der sogenannte Sprechgesangspodcast.
Eben, der sind wir.
Ja, ey. Man kann ja auch mal andere Wörter benutzen. Ich fühle mich ja einfach von der Seite geflankt einfach. Naja, egal.
Bleibt Hip-Hop, Leute.
Komm, mach jetzt die Schussgeräusche, komm.